Blutwerte, Bluttesten, genaue Teste. Wie funktioniert es? Wie wird es gemacht? Heute werden wir ein bisschen die Technik dahinter erklären und erläutern. Und deswegen sind wir sehr froh und auch stolz, dass wir mit dem Dr. Hendrik Seidel für euch den absoluten Experten haben von der Firma Immundiagnostik. Das ist der Marktführer in der Herstellung von Testsystemen. Das wird der Dr. Seidel euch gleich dann ein bisschen näher führen. Deswegen freut euch auf einen spannenden Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gesund werden, gesund bleiben bei Dr. Schwarzel. Hier geht es darum, wie Sie nicht nur gesund werden, sondern auch gesund bleiben. Entdecken Sie praktische Tipps, wissenschaftliche Einblicke und neue Ansätze für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, herzlich willkommen hier bei Gesund werden und gesund bleiben von Dr. Schwarzel. Heute das erste Mal nach der Sommerpause trotz 40 Grad aus dem neuen Studio. Hendrik, super, dass du da bist. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, trotz der großen Hitze, die Anreise heute. Und wir haben von den Patienten immer ganz, ganz viele Fragen, die sagen, wie testet ihr eigentlich die Werte, die Blutwerte? Was gibt's für Medien, woraus man testen können? Was sind da die großen Unterschiede und warum seid ihr da die Spezialisten? Vielleicht erzählst du ein bisschen was erst über dich, wo du herkommst, deine Historie. Und dann, was euch auszeichnet, dass ihr so tolle Testsysteme baut.
Ja, schön, dass das heute geklappt hat. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin von der Ausbildung her bin ich promovierter Chemiker. Habe ursprünglich eigentlich in meiner Promotion habe ich mich mit der Synthese von organischen Materialien für Solarzellen und Transistoren beschäftigt. Dachte eigentlich, ich gehe in eine ganz andere Richtung. Ich bin dann irgendwie im medizinisch-diagnostischen Bereich gelandet. Habe jetzt vor 5,5 Jahren bei Immundiagnostik angefangen und habe primär eine Abteilung geleitet, die für orthomolekulare Medizin, also in dem Bereich Test entwickelt hat, auf verschiedenen Testsystemen. Das heißt, einmal habe ich mich mit der technischen Seite Labormessungen auseinandergesetzt. Auf der anderen Seite habe ich für den Bereich auch das Produktmanagement dann übernommen. Zu Immundiagnostik an sich. Uns gibt es inzwischen seit knapp 40 Jahren. Wir sind immer noch Gründer geführt. Sehr familiäre Atmosphäre, schöner Arbeitsumfeld. Und wir haben da in den einzelnen Bereichen sehr, sehr viel Freiraum, uns auch zu entwickeln, uns auf den Markt auszurichten. Und insofern habe ich da, ja, komme mehr oder weniger aus der Produktion und der Entwicklung, habe dann das Produktmanagement mit übernommen, habe mich dann sehr, sehr tief in die biochemischen Prozesse eingearbeitet, wo unsere Marker dann auch vorkommen, habe versucht, das Ganze auch gerade, also in diesem ernährungsmedizinischen Bereich ist es ganz, ganz wichtig. Das sind ja keine Einzelmarker, die jetzt für irgendwelche Krankheiten stehen, sondern es geht vielmehr darum, dass man durch die Diagnostik, die man macht, ein differenziales Bild bekommen. Das heißt, der Arzt kann von außen drauf schauen, wenn er kann irgendwelche Vermutungen anstellen. Wenn er aber wirklich wissen will, wo kommen die Symptome her, also wenn er nicht eine reine symptomatische Behandlung machen möchte, dann kann man das natürlich auf Grundlage von Erfahrung, können Ärzte eine super gute Anamnese machen. Aber wenn man eben das Ganze auch biochemisch sich nochmal angucken möchte, jeder Mensch ist so ein bisschen individuell, es gibt bestimmte Symptome, die einfach auch grundlegend für verschiedene Erkrankungen ähnlich sind und die aber ganz, ganz unterschiedliche Wirkmechanismen oder Herkünfte auf biochemischer Ebene haben. Und da ist tatsächlich das ganz Schöne in diesem ernährungsmedizinischen Bereich, wenn man da in die Analytenmessung reingeht, in die Labordiagnostik, dass man dann über eine fundierte und wir nennen es Differentialdiagnostik, also indem man sich einfach verschiedene Werte aus verschiedenen Stoffwechselbereichen anguckt, dass man dann eben ganz genau gucken kann, welcher Stoffwechsel ist verschoben. Woher kommen die Symptome? Und dann nicht einfach für Schmerz Ibuprofen geben, sondern gucken, wo kommt der Schmerz her, wirklich auf der biochemischen Ebene und dann eben genau an dem Punkt zu intervenieren. Und das ist so ein bisschen die Passion, die ich dann dafür auch entwickelt habe Und wenn man in diesen ernährungsmedizinischen Bereich reingeht, dann ist das, was du vielleicht auch als Eingangsfrage hast, wie bringt man Labordiagnostik vielleicht auch nach Hause, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, da haben wir uns dadurch, dass wir relativ viele Spezialparameter auch anbieten, die nicht jedes Labor macht, kommt
das
auch.
Ist ja, also das ist ein super Punkt. Lass mich da kurz einhaken, dass es die Patienten oder die Zuhörer verstehen. Wir haben ja die, sag ich mal, die Basisdiagnostik, wo wir dem Patienten immer erklären, schau her, das ist dein TSH, dein Leberwert, dein Nierenwert, also so ein bisschen die klinische Chemie. Das Tolle bei euch ist ja, dass ihr eben diese Speziallabordiagnostik macht, die ja oft den chronisch Kranken weiterhilft. Die Leute kommen ja auch zu uns, sagen, ich habe jetzt schon dreimal das kleine Blutbild gemacht, Schilddrüse, Leber, Niere, war alles okay. Ich habe trotzdem noch Beschwerden, und das ist ja das Geniale bei euch, dass ihr ja angefangen habt, euch zu kümmern um Werte wie Zonulin, wie messe ich das, wie Leaky Gut, wie kann ich es nachweisen. Vielleicht erklärst du ein bisschen den Zuhörern nochmal, dass sie verstehen, wie genial diese Werte sind. Ein paar Spezialwerte, die ihr anbietet, die ihr entwickelt habt, oder was da der Unterschied ist zum normalen Blutbild, was euch ja auszeichnet.
Naja, also wie gesagt, das normale Blutbild sind so die Standardparameter, die der Hausarzt auch in einem gewissen Kontext dann ermittelt. Und wenn man wirklich auf dieser differenzialdiagnostischen Ebene metabolisch einen tieferen Einblick haben möchte, dann sind es häufig Parameter, die einfach auch nicht über die breite Masse angefragt werden, sondern die wirklich eher spezialisierter sind, wo dann eben die Hersteller von den klinischen Automaten, der Markt einfach kleiner ist und das Projekte sind, die eben in Großkonzernen nicht gestartet werden. Und da ist das ganz Schöne, dass wir eben aus diesem mittelständischen Bereich kommen, dass wir wirklich eine ganz, ganz enge Verbindung zu Universitäten, zu Key Opinion Leadern haben, dass wir relativ stark auch drin sind in der wissenschaftlichen Forschung und versuchen an vielen Stellen auch entweder Anfragen, die vom Markt kommen, also wo ein Bedarf da ist, neue Parameter zu entwickeln, oder eben auch über Publikationen, über klinische Studien neue Marker zu etablieren. Und da haben wir eine relativ breite Palette. Wir haben mit einigen Markern sind wir tatsächlich wirklich weltweit einzigartig auf dem Markt. Du hast es angesprochen, ja. Zonulin. Ja. Haben wir, das war knapp 20 Jahren, glaube ich, inzwischen. Das ist ein Marker für die Darmintegrität. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Marker in der ganzheitlichen Diagnostik.
Ja, das ist ja das Coole, dass man gerade durch die Entwicklung von diesen neuen Testparametern, also die Wissenschaft hinter der Labormedizin hat sich ja also so rasant entwickelt in den letzten Jahren, weil eben immer neue Methoden, neue Tests dazugekommen sind. Man kann mittlerweile also Cortisol messen aus dem Speichel, aus dem Blut. Man kann die Nebenniere untersuchen. Man kann Melatonin messen nachts um 2 Uhr früh aus dem Speichel. Wir haben die Speicheltests, wo wir mit der biologischen Hormontherapie sehr, sehr vielen Leuten helfen können. Also das ist wirklich toll, wie rasant da das Wissen vorangeht. Und die Patienten, das ist ja diese Expertise, die ihr habt, haben ja immer das Thema, dass sie sagen, ja, was ist der Unterschied jetzt aus dem Serum gemessen zum Beispiel? Also das, was der Hausarzt macht mit den Serumwerten. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, weil die natürlich zu uns immer kommen und sagen, ja, aber ich möchte ja die Vollblutwerte, also Unterschied im Röhrchen und vor allem dann in der Methodik, weil viele jetzt schon gelernt haben durch Podcast, durch Informieren und Nachlesen, dass man eben klar für manche Sachen die Serumwerte braucht, aber was ist der Unterschied zu den Vollblutwerten und wie sind da die Kompartimente bei jetzt Zink oder so, was einfach zellulär besser abgebildet wird?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, auch gerade welche Matrix wird bestimmt im Labor oder wenn man jetzt über Heimtests spricht. Und jeder Marker kommt natürlich in unterschiedlichen Matrizes in unterschiedlicher Form oder vielleicht auch Konzentration vor. Und ganz, ganz wichtig, auch gerade in der Diagnostik, ist eine Konzentration, die man messen kann, labortechnisch, dann eben auch mit einer Symptomatik oder mit einem gewissen Krankheitsbild zu korrelieren, also zu verbinden. Das heißt, ab welchem Wert bin ich gesund oder welcher Wert macht mich krank? Oder vielleicht auch gerade, wenn man im Bereich ernährungsmedizinisch unterwegs ist, wo sind wir in einem präventiven, protektiven Bereich?
Total.
Und das ist tatsächlich, also gerade in dem Bereich ernährungsmedizinisch unglaublich schwierig festzulegen über Referenzwerte, weil wir nicht diesen harten Endpunkt haben oder auch wollen. Weil, also wenn wir eine Studie machen und die eine Kohorte extra unterversorgen, dann muss man sich dann auch fragen, ist das ethisch vertretbar? Aber deswegen ist es relativ schwierig, so Endpunkte gerade für diesen protektiven Bereich zu finden. Und bei den Markern ist es tatsächlich auch, also wie gesagt, wichtig, die kommen in unterschiedlichen Konzentrationen, in unterschiedlichen Matrizes vor. Die haben dann auch unterschiedliche Ursprünge. Und da ist es ganz wichtig, wenn man eben diese klinische Validierung macht, dass man den Marker guckt, ist das sinnvoll, den im Serum zu messen? Welche Aussagekraft gibt er mir im Serum?
Ja.
Ist das sinnvoll, den im Serum zu messen?
Ja.
Oder will ich den viel lieber im Vollblut messen? Wo sind die Konzentrationen? Wie korreliert das Ganze mit dem Krankheitsbild oder mit einer Unterversorgung am Ende? Und insofern gab es da vielleicht auch einfach Veränderungen, auch in der Labordiagnostik, was man vor 20 Jahren gemessen hat, wie man Parameter heute misst, wie sich Referenzbereiche auch verschieben. Und das ist immer ganz wichtig zu sehen, also im Kontext auch zu verstehen und in einer Anamnese zu messen. Also ein Laborwert alleine hilft jemandem normalerweise nicht weiter, sondern da ist ganz wichtig, auch einen Experten dahinter zu haben, der versteht, wie dieser Parameter, gerade wenn man über Vitamine, über Spurenelemente, oxidative Stressparameter redet, wie stehen diese Parameter im Kontext auch mit dem Lifestyle, mit der Ernährung, mit der Symptomatik. Deswegen ist essentiell dann zu wissen, was will man wirklich für eine Aussagekraft haben. Und daran kann man dann quasi festlegen, welche Matrix man auch verwendet.
Ja, super, super. Das ist sehen wir sehr oft bei den Kollegen, dass sie irgendwas messen und nach dem Motto, wer viel misst, ja, gar nicht wissen, was ist jetzt die Konsequenz. Deswegen finde ich das toll, wenn du das so ein bisschen erklärst. Unsere Zuhörer, die den Podcast verfolgen, kennen sich teilweise schon gut aus und haben dann immer natürlich gerne noch ein bisschen Spezialwissen, was du hier lieferst. Die Thematik, was du gerade angesprochen hast, was wir auch immer sehen bei den Kollegen, die Patienten gehen zum Hausarzt, sagen, ich will die wichtigsten Werte messen, dann kriegen sie eine Auswertung, da steht dann drauf, ja, Vitamin D ist bei 25 und Ferritin ist bei der Frau bei 29, die ständig müde ist und so weiter. Also wir hören dann oft, dass dann die Helferin oder der Hausarzt anruft und sagt, ja, das passt schon, die Werte sind normal, aber sie sind eben nicht normal. Das ist genau, wie du gesagt hast. Was ist ein Normalbereich und was wäre ein Optimalbereich? Ja? Und das finde ich ist immer ganz toll, wenn man das weiß, auch als Therapeut. Kannst du was dazu sagen? Normalwerte, wer legt die fest? Das legt ihr die fest oder sagt es die Gesellschaft für Labormedizin in Deutschland? Wer legt die Werte fest?
Also das ist vielleicht der Punkt, den ich eben auch genannt habe. Normalwerte werden eigentlich anhand von klinischen Studien, das heißt von harten Endpunkten festgelegt. Das heißt, ich habe irgendein Ereignis, was ich verhindern möchte. Wie muss mein Wert sein, damit 97% der Patientenkohorte nicht in diese Gruppierung fallen? Und das ist so, nach der Richtlinie geht quasi die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch, wenn sie bestimmte Referenzwerte für Nährstoffe festlegen. Und da ist aber wieder das grundlegende Problem, was ist denn das Ziel, was ich haben möchte? Also ist es tatsächlich, in dem Fall ist es ein negativer Effekt, den ich nicht haben möchte?
Klar, ja, genau.
Oder
ja.
Ist es ein positiven Effekt, den ich haben möchte? Mhm. Und diese Grenzwerte werden immer festgelegt, ich möchte keinen negativen Effekt haben.
Gibt es ja auch, wenn wir Selen zu viel nehmen, akkumuliert es und gibt hat eher einen negativen Effekt. Das ist schon wichtig. Ja.
Also
ja.
Klar, es gibt natürlich auch, also von der Einnahmeempfehlung gibt es quasi die Empfehlung, also die tägliche Einnahmeempfehlung. Es gibt auch sogenannte Upper Limits. Das kann man dann toxikologisch, kann man das noch ein bisschen differenzieren auch in Upper Limit, wo man noch keine adversen Effekte beobachtet, bis hin zu einem Level, wo man erste adverse Effekte beobachtet, bis hin dann zu wirklich einer Intoxikation.
Ja.
Wo Selen tatsächlich ein schönes Beispiel ist, weil das ist, da kann man sich vergiften.
Ja, ja.
Und da fallen einem dann die Haare und die Nägel aus. Und
ja, muss man aufpassen.
Zum Glück ist der Effekt revers,
ja,
also reversibel.
Aber deswegen wieder messen, lieber messen. Kontrollieren, nicht blind einnehmen. Das ist, was wir propagieren. Die Leute nehmen irgendwas und wissen gar nicht, wo sie stehen. Deswegen lieber einmal im Jahr messen, kontrollieren.
Ja. Ja. Naja, es ist tatsächlich, also einmal ja, lieber messen statt überdosieren. Es ist da tatsächlich auch wichtig, welche Supplemente nehme ich ein. Gerade wenn man in den Nahrungsergänzungsmittelbereich geht, wenn man reine Nahrungsergänzungsmittel nimmt, dann fallen die unter das Lebensmittelgesetz. Das heißt, die Konzentration, die auf den Nahrungsergänzungsmitteln angegeben ist, die darf um 50% abweichen. Das heißt, dass wenn zum Beispiel 200 Mikrogramm da draufstehen, dann kann das zwischen 100 und 300 liegen. Also
Wahnsinn.
Im Prinzip ein Faktor von 3 dazwischen.
Ja.
Und gerade bei diesen klassischen unkontrollierten Nahrungsergänzungsmitteln gibt es ja publizierte Fälle, wo die auch sich teilweise mal in der Einheit geirrt haben und das tatsächlich dann zu Intoxikationen gekommen ist, weil statt einem Milligramm ein Gramm drin war.
Ja.
Jetzt
ja.
Einfach
ja,
aus der.
Das ist schon ein Unterschied.
Das ist ein kleiner Unterschied, der dann eben auch dazu führen kann, dass es dann zu einer Intoxikation führt.
Ja, klar.
Wenn wir jetzt nochmal zu den Referenzbereichen zurückkommen, wer legt die fest? Wir müssen natürlich, wenn wir Systeme auf den neue Analyten entwickeln oder auch auf den Markt bringen, brauchen wir klinische Studien dazu. Und gerade in diesem ernährungsmedizinischen Bereich basieren die häufig dann auch auf Referenzkohorten. Das heißt, wir haben eine augenscheinlich gesunde Kohorte, nennt sich das. Das heißt, die haben keine spezifischen Vorerkrankungen. Man kann eine gewisse Selektion auch machen. Und wir haben eine Kohorte, die metabolisches Syndrom hat zum Beispiel. Das heißt, die von dieser Normkohorte abweicht. Und da versuchen wir quasi dann Referenzintervalle zu entwickeln, die diese Kohorten abgrenzen. Bei manchen, zum Beispiel auch bei den Vitaminen, gibt es reine Referenzintervalle häufig auch. Das heißt, man ist nur auf einer augenscheinlich gesunden Kohorte, weil man die Symptome auch gar nicht so spezifisch zu einer Vitaminmangelerscheinung, wenn sie nicht wirklich klinisch ist, zuordnen kann. Und wenn man die tatsächlich zu einer klinischen Symptomatik zuordnen wollen würde, dann würde man den Cut-off so niedrig wählen, dass wieder niemand was damit anfangen kann.
Ja.
Heißt, um nochmal den Bogen zu schlagen, das, was du gefragt hast, der Arzt kriegt Laborwerte, erzählt dem Patienten, alles ist gut.
Ja.
Dann basiert das unter Umständen auch darauf, dass das Labor muss ja auch, also muss diese Werte einordnen und die haben einen gewissen Referenzbereich oder Entscheidungsbereiche,
ja,
die sie angeben. Und der Arzt sieht dann von dem Labor, der Wert liegt in diesem Entscheidungsbereich. Aber da ist dann immer diese Frage, die dahinter steht: Wie wurde dieser Entscheidungsbereich festgelegt?
Ja, klar, klar.
Und wenn der eben auf so einem harten Endpunkt festgelegt wurde, dann heißt das nur, ich bin quasi nicht in diesem harten Endpunkt.
Ja, also, ja klar. Nee, super.
Genau. Aber gerade im ernährungsmedizinischen Bereich,
ja,
eben gerade wenn man so in diesem Grenzbereich ist, definitiv nicht im Protektiven.
Aber dann würdest du mir auch zustimmen, dass du sagst, es ist wahnsinnig wichtig, dass natürlich der Arzt die Erfahrung hat, die Kenntnis von den Bereichen, von den Referenzwerten und sich dann natürlich überlegt, wen habe ich als Patient vor mir sitzen? Die schwangere Frau, das Kind, den Kranken, der mehr braucht, den Gesunden, der weniger braucht oder wie auch immer, ne? Also das ist ja dann ein wieder sehr individuelles Geschehen.
Auf jeden Fall. Also auch gerade, also auch die Referenzwerte oder die Grenzwerte müssen individuell gesehen werden. Und da ist es ganz, ganz wichtig, eine Fachperson vor sich zu haben, einen Arzt, der sich damit auskennt, der weiß, in welchem Kontext diese Parameter stehen, um das eben dann auch mit der Symptomatik zu verknüpfen.
Ja, total. Super Punkt. Manchmal gibt es ja bei den Laborwerten schon, also klar, die Unterscheidung ist ja im Labor hinterlegt, Mann oder Frau. Manchmal gibt es ja auch sogar ein bisschen das Alter, dass man sagt, also das ist jetzt ein junger Patient, 5, 7, 12 Jahre oder älterer Patient. Aber natürlich ist es, je besser der Arzt ist und je besser der die Werte deuten kann, umso wertvoller für den Patienten, weil der natürlich die Deutung der Werte, die Bereiche und dann auch die Therapie, also Festlegung des Mineralstoffs, Vitamin, des Medikaments dann so steuert, dass es natürlich für den Patienten bestmöglich ist. Also da ist dann Zusammenspiel gutes Labor, guter Arzt essentiell.
Das ist natürlich absolut richtig. Am besten wäre es tatsächlich, wenn man individuelle Referenzwerte hätte.
Ja.
Aber das ist natürlich also gerade für Hersteller unmöglich, das zu lernen.
Ja, aber wirklich guter Punkt. Das ist ja, was wir in der Praxis, Team und ich immer versuchen, das möglichst personalifiziert oder individuell zu machen, ohne dass die Laborhersteller da 3000 verschiedene Referenzbereiche drucken müssen. Das ganz spannende Thema, was wir auch wahnsinnig viel gefragt werden, was natürlich jetzt mehr und mehr kommt, sind diese sogenannten Home-Test-Kits, Heimteste. Da ist immer die Frage natürlich, wir haben von verschiedenen Firmen, die da sehr viel Marketing machen, immer das Versprechen, also schick uns einen Zentimeter von einer Haarprobe und wir können dir 300 Mineralstoffe messen oder schick uns einen Speicheltest und wir machen dir 300 Stoffwechselparameter und so. Wie siehst du das und was würdest du unseren Zuhörern empfehlen? Worauf müssen die aufpassen, wenn sie mal sich so mit so Heimtests-Kits befassen? Was sind da die wichtigen Punkte, was du als Profi empfiehlst?
Theoretischerweise würde ich auch an der Stelle mir einen Arzt suchen, der sich damit auskennt, der sich mit den Parametern auskennt und der dem Patienten dann auch sagen kann, ergibt das Sinn, wieder in der Matrix zu messen? Ja. Bringt das was, wirklich in den Haarspitzen eine Mikronährstoffanalyse zu machen?
Ja.
Was sagt dir das aus? Ist das, also das
hat ja
nichts mehr damit zu tun, was in der Zelle passiert.
Absolut. Ja.
Und also
sehr individuell, siehst du auch so, weil die Leute bringen dann teilweise Befunde mit und sagen, ich habe jetzt die random Probe gemacht, weil es mich interessiert hat, was mache ich jetzt? Und genau wie du sagst, also die Therapie obliegt ja dann sowieso dem Arzt, weil meistens drinsteht, ja, sie könnten oder mal vielleicht das oder das im Befund
eben,
dann. Ja.
Die ganzen Hersteller von oder Anbieter von solchen Tests, die dürfen ja zwar die Analysen durchführen, die dürfen die Laborbefunde auch rausgeben, aber die dürfen diese eigentlich nicht für den Patienten interpretieren und eine Handlungsempfehlung geben.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das wissen die Leute gar nicht. Genau,
die denken, die Handlung
dann eine Therapie,
Ja.
Und nicht der Fall, wie du sagst.
Und die Therapieempfehlung darf eben nur durch einen Arzt erfolgen.
Ja. Hast du, also bei uns in der Praxis kommt der Patient ja zu mir, er nimmt Blut ab aus der Vene, also im Idealfall zentrifugieren wir es, also trennen das, haben eine Profizentrifuge natürlich und schicken das dann weiter zu den Profilaboren. Jetzt hat nicht jeder Patient natürlich eine Profizentrifuge zu Hause, kann sich nicht selber Blut abnehmen. Kannst du was sagen, dass da seid ihr ja wirklich also vorne mit dabei, was so diese verschiedenen Medien angeht, also Bloodspots und so. Kannst du da ein bisschen was erzählen zu den verschiedenen Probetypen für Heimtestkits? Was gibt es da am Markt?
Also wenn man in den Heimtestmarkt auch wieder geht, auch wenn du sagst, das ist der gleiche Parameter, den man venös abnimmt, kann man den überhaupt aus der Fingerbeere zum Beispiel messen, auch wenn der venös zum Beispiel abzentrifugiert wird und aus dem Serum oder aus dem Plasma gemessen wird. Und dann ist die Antwort, kommt darauf an. Also es kommt auf den Parameter darauf an, wiederum, wie gesagt, ist der relevant im Serum? Welche Aussage gibt er im Serum? Welche gibt er im Vollblut? Wenn ich aus der Fingerbeere Vollblut abnehme und jetzt zum Beispiel über eine Trockenblutkarte, das heißt das Blut auf einen Filterpapier tropfe, das trockene, dann platzen im Prinzip alle roten Blutkörperchen. Das heißt, ich habe mehr oder weniger eine Vollblutanalyse, wo bei dir vielleicht im Labor spannender dann Serum abgenommen wird. Und dann kommt es tatsächlich auf den Parameter darauf an, ob der sich im Vollblut eine ganz andere Aussagekraft gibt. Dann muss man den anders bewerten. Oder in vielen Fällen gibt es tatsächlich auch bestimmte Anteile, dass 30% sind im Serum, 70% sind im Vollblut. Das heißt, wir haben eine gewisse Faktorisierung drin. Und dann kann man relativ gut die Vollblutwerte mehr oder weniger in Anführungsstrichen umrechnen auf Serumwerte und die Vollblutwerte dann wieder mit einem klinischen Bild oder mit bestimmten Referenzwerten aus Serum bewerten. Und solche Analyten lassen sich dann eben aus Trockenblut zum Beispiel bestimmen. Und das ist aber tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass diese Also diese Probenvorbereitung oder auch diese Matrix-Interferenzen oder Unterschiede, dass die vorher im Labor ausreichend validiert werden und sich tatsächlich auch die klinische Aussage bestätigt.
Ja, klar. Und gibt's auch jetzt Parameter oder Werte, wenn du Blut abnimmst, die flüchtig sind, die recht schnell kaputt sind, die nur einen Tag stabil sind zum Beispiel? Und
gibt's absolut.
Ja, ja.
Also Vitamin C ist das beste Beispiel dazu. Ja. Also das baut im Prinzip ab, wenn man der Probe zuguckt, wenn man die einfach auf die Bench legt, so ungefähr.
Ja. Mhm.
Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben.
Ja.
Aber Labore, die das wirklich präzise bestimmen wollen, die sagen den Arztpraxen auch, abzentrifugieren und einfrieren.
Ja. Und ist geschützt auch nochmal, das machen wir ja auch immer, dass es dann wirklich schnellen Weg so im Labor dann ankommt und so. Also muss man auch wieder wissen, welcher Parameter und ist er anfällig, ist er, wie lange haltbar, kann man es bei 40 Grad verschicken oder nicht, im Auto 4 Stunden irgendwo hin oder so. Ja, wichtiger Punkt.
Genau.
Wie siehst du das mit die Speichelproben zum Beispiel oder Urin oder Stuhl, also die Stuhlproben jetzt quasi, die verschickt werden, riesen Entwicklungsschritt, 300, 400, 500 Parameter mittlerweile möglich. Stuhl ist recht stabil, logischerweise, und
das kommt tatsächlich wirklich komplett darauf an, was man misst.
Ja.
Ich meine, auch Stuhl muss man dann eigentlich inaktivieren. Wir haben ganz, ganz viele Proteasen im Stuhl. Wir haben, wenn man Stuhl nimmt, da sind ganz, ganz viele Bakterien drin. Gerade auch, wenn man in diese Mikrobiomanalyse reingeht, da muss man eigentlich, wenn der Patient das abnimmt, muss man das einfrieren. Also entweder Stuhlprobe einfrieren oder durch eine bestimmte Puffer, also durch bestimmte Lösungsmittel, den Stuhl mehr oder weniger inaktivieren. Und da kommt es tatsächlich auf die Parameter darauf an, auch auf das Testsystem. Auch das muss am Ende validiert werden.
Ja, ja.
Wie ist die Präanalytik?
Ja,
wie kann man die kontrollieren?
Ja,
weil wenn man eine Stuhlprobe bei 40 Grad rumliegen lässt, die wird sich verändern.
Ja, klar. Das ist wieder, wie man sagt, du musst zum Profi gehen, du musst mit den Leuten reden, du musst jemanden finden, der weiß, was er tut, und im Idealfall schickt der dann die Proben hin zu jemand, der weiß, was er tut. Deswegen ist es ganz wichtig, und das ist aber, wo wir den Patienten sagen, also nicht jeder Heimtest funktioniert auch so, oder es wird auch das gemessen, was versprochen wird oder so. Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Noch ein Punkt, was auch immer viel gefragt wird, Gentest. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir Stoffwechseltypen bestimmen, also bin ich eher der Kohlenhydratverstoffwechsler oder welcher Sporttyp bin ich, das wird ja eher als Gentest gemacht. Dann nutzen wir diese Abstreifer. Die sind aber natürlich stabil, oder? Das ist jetzt komplett unproblematisch, weil es
die sind stabil.
Ja.
Also das ist gerade mit den Speichelabstrichen, da passiert nicht viel.
Ja.
Und wie gesagt, auch bei diesen Entnahmesets, wenn du jetzt damit arbeitest, normalerweise empfiehlt das Labor auch, entweder die sind im Speichelabstrich stabil. Oder die haben eine bestimmte Stabilisierungslösung drin. Also
das ist auch spannend, dass nicht irgendeine Firma, die jetzt gutes Marketing macht, da auch gute Tests hat. Da muss man wirklich, also das empfehlen wir den Patienten auch immer, schauen, wo geht die Probe hin? Ist das ein Labor, was sich auskennt? Wer wertet es aus? Ist die Expertise da? Und das ist ja das Tolle bei euch. Also ihr habt ja riesen Know-how, und wie du am Anfang schon gesagt hast, arbeitet mit unzähligen Unis und so weiter zusammen. Ne? Das ist ja nicht eine Garagentestset und Auswertung, sondern ein Riesenkomplex bei euch. Ich habe es mir angeschaut extra, ja.
Wobei das tatsächlich auch die, deswegen sage ich, also selbst wenn man Heimtests macht, ich persönlich, wenn ich jetzt nicht in dem Feld drin wäre, würde jedem empfehlen, vorher mit dem Arzt drüber zu gehen.
Ja, klar, logisch.
Weil auch da, es gibt Anbieter wie Sand am Meer, die Heimdiagnostik anbieten.
Ja.
Und wenn man da nicht in diesem Thema drin ist, dann kann man überhaupt nicht bewerten, was erzählen die einem. Ist da wirklich fundiert was dahinter?
Ja.
Machen die das, was sie versprechen?
Ja.
Kriege ich wirklich die Informationen raus?
Ja.
Was fange ich mit den Informationen an?
Ja.
Und insofern ist
absolut also super,
der Arzt-Patienten-Kontakt ist essentiell.
Ja, klar, auch für die Therapie dann, klar. Die vielleicht abschließend jetzt der letzte Punkt, was wir natürlich immer sehen. Also die Patienten kommen ja nicht nur mit Tracker, also mit der Sportuhr und mit dem Band und mit dem Aufkleber schon für so Blutzucker. Also irgendwann haben wir wahrscheinlich 20 verschiedene Aufkleber, die von Körpertemperatur, Schweiß, Elektrolyte alles messen. Glaubst du, ist es realistisch, dass wir in ein paar Jahren irgendwo auf einem Gerät nur noch den Finger auflegen und dann spuckt der in 20 Minuten 500 Werte aus? Ist sowas die Zukunft? Glaubst du, würdest du dir sowas wünschen? Ist das realistisch oder ist das doch Raumschiff Enterprise?
Nicht mit den aktuellen Testmethoden. Mhm. Also da haben wir auch aktuell Analyten, die selbst im Hochsensitivitäts-, also auf wirklich hochsensitiven Messverfahren im Pikogrammbereich nachgewiesen werden müssen und wo wir einen halben Milliliter Blut brauchen. Mhm. Also das ist ja nicht umsonst, dass beim Arzt ein ganzes Röhrchen abgenommen wird.
Ja.
Und bestimmte Sachen kann man aus ganz, ganz wenig Matrix auch nachweisen. Ja. Da müssen wir vielleicht auch einfach weiterentwickeln. Gibt es bestimmt auch noch Möglichkeiten, Testmethoden weiterzuentwickeln. Ja. Vielleicht nochmal auf biophysikalischer Ebene über Chip-Technologie. Also es gibt Möglichkeiten, auch ganz, ganz viele Parameter aus ganz, ganz wenig Matrix zu bestimmen. Beste Beispiel ist das Neugeborenen-Screening auch. Aber ich glaube, wir sind da noch weit entfernt, dass wir wirklich aus einem Tropfen Blut einen biochemischen Index ermitteln
können. Oder, also da bin ich dann technisch überfragt, oder dass man es auf irgendeine Fotozelle oder irgendwas legt, der dann das ausliest, wer weiß, was kommt. Ja, spannend. Also
eben.
Oder vielleicht, also wie es ja auch gab in seinen Fiction-Filmen, dass so ein Mini-U-Boot rumfließt und dann Daten sendet, Echtzeit oder so. Ja, why not? Ja, why not? Also die Robotik, wir nutzen ja bei uns die Kapselendoskopie schon, wo du wirklich so eine kleine Aspirin-Tablette schluckst und die filmt den ganzen Magen-Darm-Trakt. Wahnsinn, hätte man vor 20 Jahren auch nicht gedacht, das funktioniert. Also wer weiß, was kommt. Ja, dann ganz zum Schluss, ihr seid ja da wirklich führend auch in der Entwicklung von neuen Parametern. Hast du vielleicht ein, zwei Sachen, die du sagen darfst schon, was kommen wird an Laborwerten, wo ihr sagt, da seid ihr wieder führend in der Entwicklung und was der Hintergrund ist, was habt ihr da in der Pipeline an verschiedenen, egal PCR oder ELISA oder was auch immer, was kommt da an?
Das, also tatsächlich, was da an welcher Stelle kommt, kann ich so genau noch nicht sagen. Das ist gar nicht mal unbedingt, weil ich es nicht will oder nicht darf, sondern das ist, ich will eigentlich nichts anteasern, was dann am Ende vielleicht doch nicht kommt.
Also ihr entwickelt auch wahnsinnig viel, was einfach dann doch nicht durchkommt, weil sich nicht durchsetzt und so. Wo wir
ein Testsystem haben, wo wir einen Analyten entwickeln und am Ende können wir die Klinik nicht zeigen.
Mhm.
Und dann, ja.
Was war das Letzte, was jetzt zur Marktreife geschafft hat, wo du sagst, das ist ein cooler Parameter, so wo die Zuhörer darauf achten sollen? Hau mal einen raus, was jetzt gerade gekommen ist, oder?
Also den letzten Parameter, den wir jetzt auch unter den neuesten Regularien der IVDR gelauncht haben, das war letztes Jahr im März, der Selenoprotein-P.
Ja, super, super.
Und das ist ein ganz, ganz toller Marker, der kommt eigentlich 25 Jahre aus, hat der Hintergrund in der klinischen Forschung an der Charité.
Ja.
Und das ist, vorher konnte man nur Selen messen.
Ja.
Und jetzt kann man das Selenoprotein P auch messen.
Ja.
Und das ist einfach eins von über 20 Selenoproteinen.
Ja.
Aber das Einzige, was tatsächlich über Rezeptoren auch in die Zelle aufgenommen wird. Das heißt im Prinzip der aktive Selentransporter.
Ja,
und wenn man die beiden Marker so vielleicht ein bisschen plakativ bewerten möchte, dann ist die reine Selenmessung ist ein Surrogatmarker für den Selenstatus. Und mit dem Selenoprotein P geht man wirklich in diese Bioverfügbarkeit rein.
Voll.
Und das ist in ganz, ganz verschiedenen Bereichen unglaublich wichtig. Und Selen ist ein Marker, der momentan auch in aller Munde ist, wo es jetzt Drinks gibt, wo Selen mit supplementiert wird, wo es sogar erste Salze gibt, wo Selen drin ist, also für die Schilddrüse, fürs Immunsystem, antioxidative Systeme,
super.
Essentiell.
Ja, super, und großartig. Also das für Sie zu Hause, für die aufmerksamen Podcast-Zuhörer nochmal die Take-Home-Message. Also der Dr. Seidel und seinem Team, die leisten da wirklich ganze Arbeit. machen die Teste für die Forschung, also unter anderem Charité Berlin und zig weitere. Und es ist ein bisschen wie in der Formel 1. Also in der Formel 1 im Motorsport werden die Techniken, die Systeme, die es dann irgendwann mal zur Marktreife schaffen, entwickelt. Und das machen die Jungs. Also unglaublich cool, dass wir mit denen zusammenarbeiten dürfen. Vielen Dank, dass du heute da warst. Großartig. Und wenn es Fragen gibt oder Anregungen oder ihr noch weitere Punkte habt, die wir besprechen sollen, dann machen wir natürlich gerne nochmal einen Podcast. Schreibt es einfach unten in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war's für diese Folge des Podcasts. Denken Sie daran, gesund werden, gesund bleiben. Das liegt in Ihren Händen. Bis zum nächsten Mal.